Und dann gibt es ja aber noch dieses Laborfleisch. Mhm. Das ist ja auch was ganz Gruseliges. Es wird ja, weiß ich nicht, da kommen irgendwelche Typen in weißen Mänteln, nehmen sich so eine Petrischale und tropfen irgendwelche komischen Sachen drauf und dann wächst so ein Tumor, oder? Und den sollen wir dann essen, oder was? Das ist ja grauenhaft.
Du hörst Pure Leben, dein Podcast für eine lebenswerte Zukunft. Pure steht für pflanzenbasiert, unverpackt, regional und ethisch fair. Heute mit Georg Prinz.
Ja, willkommen wieder bei eurem Lieblingspodcast Pure Leben. Wir haben heute wieder mal den Georg da für Landwirtschaftsmythen Teil 3. Ihr habt ihn sicher schon öfters mal gehört und gesehen bei uns. Deswegen jetzt keine wahnsinnig große Einführung ausnahmsweise mal zu dir. Wer die Einführung doch noch hören will, kann zurückschauen in Episode 32 oder 47. Nur ganz kurz, der Georg arbeitet beim VGT, Vereinigten Tierfabriken, und setzt sich schon seit
10
oder mehr Jahren für Tiere ein. Genau, wir waren früher Kollegen. Und jetzt schön, dass wir uns wieder sehen hier an unserem wunderbaren Pure-Tisch im schönen Studio. Willkommen Georg, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich wieder hier sein kann. Ich habe manchmal das Gefühl, ich schlafe eh schon unter diesem Tisch und alle paar Monate zauberst du mich dann da hervor.
Genau, so wie sie es gehört. Wenn man Leute braucht, einfach kurz rausziehen.
Ich ernähre mich währenddessen immer von den Resten, die ihr vom Tisch fallen lasst, von genau. Eurem Essen. Die ja. Hanfsamen waren sehr gut, muss ich sagen.
Ne? Ja. Das kann man auch gut aufpicken vom Boden. Genau. Finde ich schön.
Wie eins Taube.
Genau. Ja, heute sprechen wir mal wieder über Landwirtschaftsmythen, weil man hört ja immer wieder mal von Bauernseite Dinge, wo man sich denkt, wow, okay, das klingt total legit, wenn man das so hört. Wahrscheinlich, wenn das aus der praktischen Seite kommt, wird schon irgendwo was dran sein.
Ist auch immer mit großer Überzeugung und Überzeugtheit vorgetragen.
Ja,
auch.
Ja, genau.
Da wird auf den Tisch geschlagen.
So ist es, ja. Genau.
Ein Stammtisch.
Ja, das hat immer so ein kleines bisschen einen Touch davon. Genau, und wir wollen da die aktuellsten Mythen mal durchgehen. Vielleicht ist ja sogar irgendwo was Wahres dabei. Vielleicht stimmt ja auch mal was, wäre ja auch schön. Genau, aber ganz kurz zur Einführung. Trotzdem nochmal wollen wir dich weiterhin besser kennenlernen, Georg. Wir wollen ja aneinander ranwachsen. Ja. Deswegen ein paar wunderschöne Entweder-Oder-Fragen. Schaue mein Handy. So. Kuh oder Schwein?
Ich bin ja als, oder muss ich nur ein Wort sagen?
Du darfst ein bisschen mehr sagen, ist okay.
Ich bin ja als Kuhbauer aufgewachsen, deshalb eigentlich Kuh, aber das Schwein war für mich so immer das Symbol eigentlich für den Kampf gegen Massentierhaltung. Also das Schwein war dann auch das Tier, das mich zum Vegetarier gemacht hat. Also ein Film, der begonnen hat mit den Worten, was sind Schweine eigentlich für Tiere, der hat mich zum Vegetarier gemacht. Und der war von meinem jetzigen Kollegen Martin Balluch.
Ha.
Und ohne dem wären wir vielleicht nicht Kollegen gewesen und würde ich jetzt doch nicht hinsetzen. Also in dem Fall Schwein.
Mhm. Und ohne ihn hättest du wahrscheinlich jetzt auch die Frage nicht Hinblick auf die Tiere beantwortet, sondern in Hinblick auf ihr Fleisch.
Oh Gott. Ja, sonst hätte ich gesagt, ja Kuh, weil ich bin ja Kuhbauer. Vielleicht hätte ich dann gesagt.
Ja, klar ist ich meine Kuh.
Ich bin froh, dass wir nicht in dieser Timeline leben.
Ja. Büro oder Straße?
Straße. Ich bin quasi Streetfighter beim VGD jeden Freitag auf der Mühlverstraße und fühle mich sehr wohl auf der Straße. Einfach Gespräche mit Leuten zu fühlen und die Mariferstraße in Wien ist wirklich mein zweites Wohnzimmer und es gibt viele Wochen, da verbringe ich mehr Zeit auf der Straße als in meiner Wohnung.
Pickst du auch da die Krümel unter den Tisch auf? Hab's mir gedacht.
Den alten Döner, der herumliegt.
Ja, was anderes kann man ja eh nicht essen als Veganer, ne? Weihnachten oder Ostern?
Ostern, weil, ja, das ist immer das Aktuellere und ich freue mich schon auf unsere nette Osterjause, da, die da vor uns steht.
Oh ja, zu Recht. Und zu Ostern ist auch
wärmer.
Ja, das
dann erwacht wieder alles.
Ja. Fitnessstudio oder Eigengewichttraining? Frage ich deswegen, weil wir vorhin gemeinsam im Fitnessstudio waren.
Und ich circa 10-mal gesagt habe, aber beim Eigengewichtstraining ist es so, ja, Eigengewichtstraining, das kommt mir irgendwie mehr entgegen, so den ganzen Körper zu trainieren. Auch dieses, ich bin ja eher Grobmotoriker und ja, die Geräte, also ich erkenne es an, aber momentan ja, Eigengewichtstraining. Auch, dass man unterwegs sein kann, das machen kann, das abziehen kann.
Das ist super praktisch, egal wo du bist, kannst du es machen, ja.
Genau.
Ich mag tatsächlich beides.
Und ich mag so diesen Spruch, be your own gym, sei dein eigenes Fitnessstudio. Wir haben in unserem Körper eigentlich fast alles, was wir brauchen, um viele Dinge zu machen und bräuchten vieles von dem.
Schön gesagt.
Ist leider nicht von mir, aber...
Schade. Egal. Industriell oder handmade?
Das ist, glaube ich, eine irreführende Frage. Ja. Und ich sage es mal ganz frech, industriell, weil wir schon auch der Industrie mehr zu verdanken haben, als wir glauben. Zum Beispiel Medikamente gibt es wahrscheinlich nur noch industriell hergestellt. Und ja, also ich bin da sehr dankbar zum Beispiel für die industrielle Erzeugung mancher Arzneimittel. Also sage ich mal ganz frech, industriell.
War ja klar, dass du so einen industriellen
Industrielobbyist.
Naja,
in
hast
Wahrheit.
Du gedacht. Kommen wir später eh noch dazu. Ja. Erfahren wir hier mal einiges. Jo, ich habe es auch deswegen gefragt, weil wir hier unseren wunderschönen Ostertisch gedeckt haben. Und da haben wir natürlich wieder, klar, wie immer, pure Chemie am Tisch, ist eh klar. kann man ja nichts anderes essen leider als VeganerIn. Das ist echt schade. Vor allem, also erzähl doch mal, du hast uns das mitgebracht aus Wien. Georg, was haben wir denn da Grauenhaftes am Tisch liegen? Die Foodcam zeigt es auch, wer will, darf gerne dabei schauen.
Genau, ist ja bald Ostern und zumindest in meiner Familie war der Osterschinken immer sehr wichtig. Ich glaube auch tatsächlich, Osterschinken ist eines der allerletzten Dinge, die ich jemals aus Fleisch gegessen habe, weil es mir einfach so aufgezwungen wurde. Und wir haben da einmal, darf ich die Produkte nennen?
Ja, ja. Wir wollen ja schließlich auch gesponsert werden. Also Geld her.
Von Goldblatt ein Produkt, das kommt aus der Oststeiermark oder Südoststeiermark und dann nennen die das Ruckwurst, also quasi Ruck für Rauch, geräucherte Wurst. Und es ist quasi ein Selchkarree. Also man kann sich so vorstellen wie ein Bratenstück, das aber dann geräuchert wird, kalt geräuchert wird. Und es wird dann dünn aufgeschnitten und wird dann mit Senf und Gren oder mit Gren vor allem serviert. Mhm. Und ich glaube, das ist momentan so das, was am ehesten an so einen Osterschinken kommt. Und das ist eben völlig handgemacht. Also das ist in einer Manufaktur hergestellt. Es besteht aus Sojabohnen und ist dann von Hand gewürzt, eben mit dieser regionstypischen Gewürzmischung. Mhm. Ich muss aber dazu sagen, ich glaube, bei den Sachen bin ich schon eher für Handmade, weil einfach in dem Produkt so viel Liebe drinnen steckt und so viel Tradition.
Mhm. Genau. Genau deswegen habe ich gefragt.
Ja, hast mich erwischt. Ja. Und das andere ist von Gutfried, ein Lachsschinken, also quasi das deutsche Pendant. Und das ist eben ein industrielles Produkt. Und ich bin schon sehr gespannt auf den Unterschied, also wie groß der Unterschied wirklich ist und was jetzt Fleisch ähnlicher ist und was auch besser schmeckt. Es kann ja sein, dass das eine zwar besser schmeckt, aber weniger fleischartig ist.
Ja, voll. Ich bin gespannt. Also ich würde sagen, wir laden uns gerade mal schon mal eine Portion
okay,
auf.
Okay, dann machen wir das mal.
Wir haben ja noch die guten Finchgall als Brotunterlage.
Das war auch das erste Produkt von Goldblatt, das kein Aufstrich ist. Viele kennen ja Goldblatt nur von diesen Glasallen. Und es gibt ja den Speckkaiser. Das ist eigentlich ein Preis, wo eben Wurst und Speck aus Tieren bewertet werden und Preise gewinnen. Mhm. Und dieses Produkt hat da auch eine Medaille gewonnen. Also quasi ganz offiziell ausgezeichnet als einer der besten handgemachten Fleischalternativen Österreichs.
Wow, okay. Ja. Dann müssen wir mal hier reinhauen. Läuft schon voll. Nein, nimm du bitte zuerst, du bist der Gast. Ne? Okay. Yes. Da darf ich zuerst.
Ich habe noch nicht vegan gebuttert.
So. Gute Fried auf die eine Seite.
Ah, du machst, okay. Boah.
Das goldene Blatt auf die
du
andere.
Du hast was.
Ja, ich bin so ein Brötchenmensch.
Ich glaube, ich muss das auseinander schneiden, sonst kann ich es nicht.
Okay. Mm, da schmecke ich schon den Tapetenkleister. Geil. Krasse Konsistenz, krasser Geschmack.
Dann nehme ich auch zuerst mal den Gutfried.
Auch geil mit dem Pfeffer außen dran.
Mm. Ich muss sagen, ich verstehe, wieso man es Lachsschinken nennt. Ich habe das ja noch nie. Hast du das früher gegessen?
Ich glaube nicht, ne?
Ich auch nicht.
Boah, aber das goldene Blatt ist auch super. Toll. Weiß jetzt nicht, was ich besser finde. Ich finde beides gut.
Das ist das natürlich. Gutfried ist jetzt keine Firma, die wahrscheinlich so stark von unserer Unterstützung abhängt, aber das sehe ich halt eher so bei einer Osterjause mit der Familie sozusagen. Weil da muss ich mir dann auch keine blöden Sprüche anhören. Da kann ich einfach die drei Typen herzeigen, die das gemacht haben. Da kann ich die Küche herzeigen, in der das gemacht wurde.
Ja.
Da kann ich auf die steirische Region verweisen. Ja, für so Anlässe ist das sicher gut.
Ja, das ist, also ich werde, glaube ich, beides in mein Repertoire aufnehmen. Ich finde beide Produkte wirklich gut. Also ham.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah, wirklich super. Also für die, die jetzt nicht zuschauen können, ihr Armen, ich erkläre euch jetzt noch kurz, wie das aussieht. Also das von Gutfried, das Industrieprodukt, sieht echt ein bisschen lachsartig aus und ist so schön auch leicht glibbrig irgendwie. Ich probiere das jetzt auch mal noch ohne Brot. Boah, super. Echt super. Ist auch so, ja, auch von der Farbe her recht lachsig. Und das von Goldblatt, Das sieht ein bisschen mehr aus wie Tofu, also das macht auch Sinn, weil es ist ja so Soja.
Es ist auch ursprünglich mal Tofu gewesen, nur halt ganz stark verändert noch im Geräusch.
Durch die, ja.
Aber im Prinzip ist es eine Art Tofu.
Und es hat auch die Konsistenz sehr stark nach Tofu. Aber boah, das Aroma ist echt heftig. Ja. Das ist genial. Wow. Ganz toll. Also so leicht rosa wird es irgendwie. Und ansonsten sieht es eigentlich wirklich ziemlich aus wie Tofu. Ja. Das ist echt super. Unbedingt probieren, meine Lieben.
Es gibt jetzt bei Goldblatt eine vegane Osterbox. Da ist das dabei, ganz viele Aufstriche dabei und eine vegane Jausenwurst zum Snacken. Also wenn ihr noch so ein Paket sucht für eure Familie, kann ich das sehr empfehlen, glaube ich.
Das klingt gut. Danke für den Tipp. Ich fahre ja zu Ostern immer ganz gerne nach Hause. Vielleicht bringe ich das mit. Österreichische Produkte. Jo, sollen wir ins Thema reinstarten? Ich lasse dich noch schnell schlucken. Ich erzähle noch schnell meine Frage. Gehen wir mal zum ersten aktuellen Thema. Und zwar ist ja Heumilch jetzt Weltkulturerbe. Also seit Anfang März. Also erstens habe ich mich gefragt, what the fuck? okay. Und zweitens wird es beworben mit einem total süßen Bild. Ich suche das gerade mal raus. Und zwar sieht man da Kühe auf der Weide im Gebirge, wie man sich es eben so richtig schön vorstellt, wenn man an Kuhhaltung denkt. Und ich habe mir gedacht, das ist doch irgendwie ein bisschen ein verfälschtes Bild, oder? Weil Heumilch heißt ja nicht, dass die Kühe auf der Alm stehen oder Alpe. Und es heißt auch nicht, dass sie alle nur Gras essen. Weil, also ich meine, liege ich da falsch, wenn ich mir denke, Kühe werden ja gemolken für die Heumilch. Und das ist ein bisschen schwierig, das auf der Alp zu machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das heutzutage noch großartig gemacht wird im großen Stil eben. Also das kann doch so nicht stimmen, oder?
Erst einmal finde ich es lustig, dass man Heumilch sagen darf, aber nicht Sojamilch. Also man könnte ja auch glauben, es ist irreführend, weil das ist ja keine Milch aus Heu, sondern eben Milch von Kühen, die Gras gegessen haben. Und eigentlich ist es eine Marketing-Sache, weil es gibt Käsesorten, da ist es scheinbar so, also zur Erklärung, wieso überhaupt Heumilch. Heu ist einfach getrocknetes Gras und Silage, was immer sehr gängiger geworden ist in der Haltung, ist quasi fermentiertes Gras, quasi eine Art Sauerkraut für Kühe. Und das ist halt sehr energiehaltig. Und das wird mit diesen Silofolien haltbar gemacht. Aber gewisse Käsesorten funktionieren nicht mit dieser Silomilch. Das heißt, für gewisse Käsesorten habe ich eh immer Heumilch verwendet und das war immer da. Dass man jetzt quasi da ein Label drauf macht und das bei der Trinkmilch auch verwendet, war nur eine Ausweitung von dem. Also es gab sicher LandwirtInnen, die haben gar nichts umgestellt. Sie haben quasi nur ein neues Label auf etwas geklebt, was eh vorher schon so war. Was für mich allein auch schon fragwürdig war. Dann zur Almalpung. Also von den Milchkühen in Österreich stehen nur 8% auf der Alm oder Alpe, der Rest eben nicht. Es ist eben sehr üblich, dass man das sogenannte Jungvieh sozusagen raufgibt, um es dann entweder weiter zu verkaufen oder um dann Milchkühe zu haben, die im Stall stehen. Aber ja, wie du sagst, Kühe auf der Alm oder Alpe zu haben und da zu melken, ist ja unpraktikabel geworden. Und ja, gerade bei den Mengen, die jetzt produziert werden, nicht praktisch sozusagen. Und es ist kein Tierhaltungslabel. Also es sagt einfach nur etwas aus über das Futter. Ich glaube, dazu kommen wir eh später noch. Aber im Prinzip, die Tierhaltung ist so, dass sie an 120 Tagen nur nicht angebunden sein dürfen. Also 45 Tage lang darf ich diese Rinder weiterhin anbinden. Und dann ist es aber auch so, ich musste jetzt nicht den Rest wirklich auf der Alm oder Alpe halten. Es reicht eigentlich ein betonierter Platz vor dem Hof. Das wäre quasi auch ein Auslauf. Und dann steht auch nur 120 Tage Auslauf. Es steht aber nicht, wie lange. Ich habe dann diskutiert mit Landwirten auf Social Media, die haben gesagt 2 Stunden. Ich habe keine Richtlinie gefunden, wo das steht. Es ist nicht in der Heumilch-Richtlinie drinnen. Es ist nicht in der AMA-Milch-Richtlinie drinnen. Da habe ich nichts gefunden. Im Gesetz ist es so, das steht an 90 Tagen. Und da heißt an, ich habe auch Amtsärztinnen dazu befragt, das können auch 10 Minuten sein. Weil wenn an diesen Tagen das drauf ist, also ab 10 Minuten habe ich eine Dauer, damit ich juristisch sagen kann, jetzt ist es an erfüllt. Und dann ist auch noch die Sache, wie oft werden die kontrolliert? Mein Vater war ja selber, kann ich ja sagen, Biomilchbauer. Die Biokontrolle war einmal im Jahr. Das heißt, an diesem einen Tag muss ich die Kühe rausgeben, da würde ich auffliegen. Aber für den Rest der Zeit kann ich eigentlich ohne große Konsequenzen zu fürchten, das einfach nicht machen. Und selbst wenn einmal eine unangekündigte Kontrolle kommt, kann ich ja sagen, okay, ich habe es an dem Tag nicht gemacht, weil das und das war. Also mir passiert auch nichts. Also selbst wenn mich die unangekündigte Kontrolle im Sommer erwischt, dass die Tiere nicht draußen sind, gehen sich die 120 trotzdem noch easy aus.
Ja, weil ich habe nämlich auch auf Social Media unter dem Beitrag von der ZIP ein bisschen diskutiert mit Menschen, die mich angepöbelt haben, dass ich offensichtlich keine Ahnung habe, was Tag bedeutet. Aber ich glaube, da hat jeder irgendwie auch eine andere Vorstellung. Also wenn du sagst, die Tiere müssen an 120 Tagen draußen sein, dann erstens mal, was bedeutet ein Tag? Heißt es 24 Stunden? Heißt 120 Tage an Tag 1 tue ich die Tiere raus, bei Tag 120 tue ich sie wieder rein? Heißt es ein paar Stunden am Tag? Heißt es von 8 bis 18 Uhr, so arbeitszeitenmäßig? Oder was heißt das? Und das habe ich auch versucht, mit einer Person zu diskutieren, und die hat einfach gesagt, ich sei dumm, weil ich nicht weiß, was Tag bedeutet. Das ist auch eine sehr nette Art und Weise, miteinander zu kommunizieren.
Ja, was ist das dann für ein Umgang mit den Konsumenten und Konsumentinnen? Es steht auch auf der Website wirklich gar nichts dazu. Also ich habe keine Möglichkeit herauszufinden, was das heißt. Es wurden eben, wie gesagt, 2 Stunden in den Raum gestellt. Würde ich gern glauben, ich habe nur keine Quelle dazu gefunden. Mhm. Aber das ist dann auch etwas ganz anderes. 2 Stunden, 120 Tage lang, ist dann aufs Jahr gesehen wirklich nicht mehr sehr viel eigentlich. Und ich will nochmal dazu sagen, Rinder leiden wirklich sehr stark an dieser Anbindehaltung. Die sind einfach auf dauernde Bewegung ausgelegt, und für die ist es wirklich eine Qual, die anzuketten. Mhm. Das sagt auch eine neue Studie von der EFSA. Das ist keine Tierschutz-NGO, das ist die offizielle EU-Lebensmittelbehörde. Und die wird immer wieder beauftragt, von der EU Gutachten zu erstellen. Zum Beispiel Tierwohl von Schweinen in der Haltung. Und da ging es eben um Kühe und Kälber. Und da ist eben ganz klar rausgekommen, dass diese Anbindehaltung nicht empfohlen wird von der EFSA, also von der offiziellen EU-Tiergesundheitsbehörde.
Hm. Ja, macht ja Sinn. Ich meine, das sind ja Tiere, die eben die ganze Zeit grasen würden. Und die gehen ja eigentlich während dem Grasen die ganze Zeit immer einen Schritt weiter, einen Schritt weiter, einen Schritt weiter, einen Schritt weiter. Ja.
Und die EFSA hat auch gesagt, Minimum 9 Quadratmeter bräuchte eine Kuh, um ansatzweise ihre natürlichen Verhaltensweisen auszuleben. In Österreich ist für eine 550 Kilo schwere Kuh, sind es 5,5 Quadratmeter. Hm. Also das wäre zum Beispiel ein Auslauf. Also ich kann einen Auslauf so gestalten, außerhalb des Stalles, 5,5 Quadratmeter, und das ist der Auslauf.
Ja, das ist ja das Nächste, das Auslauf. Stelle ich mir als Laien, also ich bin jetzt keine Laien, aber als Laien würde ich mir vorstellen, das ist Weide, das ist Wiese, aber Auslauf kann einfach ein Betonplatz sein. Absolut. Oder im Laufstall sogar. Ich hatte auch mal ein Gespräch mit der Salzburgmilch, da haben wir das genauso nachgefragt. Was bedeutet denn Auslauf? Ja, kann auch im Stall sein.
Genau, in der Tierhaltungsverordnung bei den Molkereien kann es auch dann sogar noch im Laufstall sein, also indoor sein.
Ja.
Und da ist auch das Problem, zum Beispiel die Salzburgmilch schreibt sich auch die 120 Tage auf die Fahnen, aber auch da, das ist nur eine privatrechtliche Vereinbarung. Da gibt es gar keine gesetzlichen Konsequenzen. Also wenn wir jetzt Bilder bekommen als VGT oder Respektiere, die in Salzburg aktiv sind, und das der Salzburg Milch geben, und sie selber will keine Konsequenzen einleiten, passiert einfach nichts.
Ja.
Weil es einfach nur ein Vertrag ist und kein Gesetz. Also gesetzlich sind eben nur die 90 Tage drin, der Rest sind private Dinge auf Molkereiebene, auf Vollmilchebene, Bioebene. Und dadurch, dass da jede Molkerei eine eigene Regelung hat, ist es auch sehr verwirrend. Und oft redet man dann auch sehr aneinander vorbei. Tierschützer, Bauern, weil sie kennen ihre internen Molkereirichtlinien, die aber nicht online sind. Wieso eigentlich nicht? Dann wüsste man genau, wie es ist. Und ich nehme halt das Gesetz her, weil das ist einmal für jeden gültig.
Mhm.
Und so redet man oft aneinander vorbei. Aber wenn es einfach offenere Quellen gäbe, wenn es jetzt 2 Stunden wo stehen würden, könnte man, glaube ich, eine offene Diskussion führen. Und hätten die Leute auch einfach mehr Infos. Und ich finde, diese Wahrheit muss man ihnen zumuten.
Ich finde auch, weil wenn sogar der ORF zum Thema Heumilch ein Bild veröffentlicht, auf dem Kühe auf der Weide stehen. Also dann, natürlich glaube ich das dann als Konsumierende. Also ja, also sowas finde ich wirklich ärgerlich, weil wenn mehr Ehrlichkeit in diesem ganzen Thema herrschen würde und man die Sachen einfach beim Namen nennen würde und auch Bilder dazu zeigen würde, aus der Industrie jetzt, dann könnte man auch Bauern, die es besser machen, auch fairer bezahlen. Und dann würden Konsumierende auch die Produkte wählen, die einfach besser sind. Weil wenn auf jeder Kuhmilch eine Kuh auf der Weide steht, dann glaube ich auch, das ist überall so.
Genau, und eine Kuh an der Kette habe ich sowieso noch auf gar keiner Milchpackung gesehen.
Ja.
Da sagt man wieder, naja, das ist ja erlaubt, die Leute, das kann man annehmen, dass die Leute das wissen.
Ja, kann man aber nicht. Und es steht ja auch genauso wenig drauf, wurde dann das Kalb exportiert oder wurde dann die Schwester exportiert nach Algerien. Die Geschichte kennen wir auch. Also ja, das kann ich alles nicht sehen auf der Milchpackung.
Und dann heißt es ja auch noch, naja, viele tun das ja eh übererfüllen, aber eigentlich ist es unfair gegenüber von denen, die es übererfüllen, weil die kriegen ja nicht mehr für die Milch.
Ja.
Also denen wird es gar nicht abgegolten.
Ja.
Und als Konsument kann ich das dann auch gar nicht unterscheiden, weil es könnt ihr auch die von denen bekommen, wo sie dann nur die 120 Tage, die 2 Stunden draus sind, oder die halt, wo sie wirklich
Ja, und jetzt 20 volle Tage draußen.
Genau, oder ja, auch noch mehr. Ja. Und daher ist halt, ja, und ja.
Und ich hätte gerne die Unterscheidung. Also früher, als ich noch Milch getrunken habe, ich wäre froh gewesen, eine Unterscheidung zu sehen, und ich hätte gerne tausendmal so viel, tausendmal so viel nicht, aber ich hätte gerne doppelt so viel dafür gezahlt, natürlich.
Und es soll ja bald eine Haltungskennzeichnung geben, in circa 2 Monaten, und Milch soll auch dabei sein. Also ich bin schon sehr gespannt, was da kommt. Aber eins kann man schon verraten, Heumilch wird nicht vorkommen, weil Heumilch ist ja keine eigene Haltungsstufe. Das hat ja mit der Haltung, wie wir jetzt hoffentlich gemerkt haben, nichts zu tun. Mhm. Also das wird keine eigene Stufe sein.
Aber jetzt eben, wie du sagst, es ist keine Haltungsrichtlinie, es ist eigentlich eine Fütterungsrichtlinie, das mit der Heumilch. Jetzt gehen wir doch mal kurz auch auf die Fütterung ein. Und zwar habe ich da auf der Seite Land der Berge gelesen. Im Land der Berge wird Heumilch schon seit jeher produziert. Also Land der Berge soll Österreich sein, denke ich mal. Es ist eine sehr ursprüngliche und traditionelle Art der Milchgewinnung. Heumilchkühe erhalten ausschließlich Gräser und Kräuter. Entweder frisch auf der Weide oder getrocknet als Heu. Und dazu muss man sagen, Land der Berge, das ist eine Seite von der Amor. Georg, wie ist denn das jetzt mit der Fütterung? Erzähl mal.
Und die Amor nennt sich ja auch Amor Info, obwohl sie eigentlich eine Amor Marketing ist, die ja quasi für den Absatz sorgen kann. Und oft ist es halt ein Widerspruch. Informieren und Absatz fördern geht nicht immer, gerade wenn die Infos dazu führen würden, dass Leute diese Produkte dann meiden würden. Und mich hat diese Formulierung sehr geärgert, weil es eine offizielle Seite ist. Wenn ich dann nur, und das erreiche ich in 2 Klicks, auf die Website gehe von der Heumilch und mir die Auflagen anschaue, finde ich dort, dass nur 75% müssen Heu sein, quasi von der Trockenmasse. Zur Erklärung, Trockenmasse wäre quasi das Gras ohne die Wasseranteile, also wirklich nur der Faseranteil, damit es ein fairer Vergleich ist. Und 25% können quasi alles sein, können Kraftfutter sein, das kann sogar Soja sein, es können Erbsen sein, es kann Weizen sein. Also alle diese Sachen darf ich auch bei Heumilch verfüttern.
Also alles, was andere Kühe auch essen dürfen.
Was andere Kühe auch essen dürfen, also da gibt es bei Bio gibt es da auch Richtlinien, bei konventionell ist es komplett offen, also da kann man entscheiden, wie wenig und wie viel Gras man gibt, und da sind es im 75%. Aber das ist so, jedes Prozent ist eigentlich artwidrig. Eine Kuh ist wirklich ein 100%iger Grasesser. Das sind Wiederkäuer, das sind dazu gemacht, aus sehr energiearmer, faserreicher Nahrung dann selber ihre Kalorien herzustellen. Und die Landwirtschaft lobt das immer. Die Landwirtschaft sagt ja, die Kuh ist quasi Technologie auf vier Beinen, die macht dieses Gras, aus dem wir nichts machen können, macht sie quasi zu Kalorien. Und dann nehme ich aber dieses Lebewesen und dann erst recht wieder artwidrig und gib ihm Soja, gib ihm Getreide und gib ihm all diese Sachen. Auch halt natürlich wegen diesen Hochleistungsrassen. Genau. Und Hochleistungsrassen sind nicht verboten. Also ich sehe dann immer die Fleckviehkühe, aber ich könnte Heumilch auch mit Holsteinkühen machen. Also das ist keinerlei Rasse vorgeschrieben. Es auch, sind keine alten Rassen natürlich vorgeschrieben. Und es gibt kein Limit, wie ja, turbokuhhaft diese Kühe sein dürfen. Das ist völlig, völlig entfesselt sozusagen.
Ja, und auch eine Fleckviehkuh ist ja schon eine Hochleistungsrasse.
Absolut,
oder?
Muss man auf jeden Fall dazu sagen. Genau.
Also es wird ja dann oft argumentiert, irgendwie so Kuhmilch versus Hafermilch. Und Kuhmilch ist total natürlich und kulturell wichtig, wie wir auch gerade wieder gehört haben. Und Hafermilch ist dann industriell, unnatürlich, chemisch, wird von LobbyistInnen vertrieben. Und also das sagt zum Beispiel auch der Sigrid Zeilchenegger, der ist eben von der Agrargemeinschaft Österreich. Ist das eigentlich das tierlandwirtschaftliche Pendant zum VGT? Ist das ein NGO oder was ist das eigentlich?
Ich finde es so lustig, man muss immer aufpassen, ich darf nicht sagen, die Landwirtschaft, aber die Landwirtschaft redet immer gerne von den NGOs, selbst der Landwirtschaftsminister sagt das gerne, aber jetzt wollen sie selber eine Art bäuerliche NGO sein.
Cool, dann bin ich mal gespannt.
Was muss da kommt, nichts Konkurrenz sein. Ist gut für das Geschäft.
Genau. Nein, ich meine, ich finde es ja eigentlich wichtig, dass die Bauern und Bäuerinnen auch mal sagen, hey, wir wollen fair behandelt werden. Cool, find ich super.
Plus die offizielle Interessensvertretung, also die Kammern, also auch der Bauernbund, scheint scheinbar nicht mehr zu funktionieren. Ah. Also AGÖ sind quasi Landwirtinnen, die sich außerhalb dieser offiziellen Strukturen befinden und die sich nicht mehr von der Landwirtschaftskammer und damit auch vom Bauernbund nicht mehr vertreten fühlen. Cool. Quasi Bauernrebellen.
Verstehe ich. also auch der Sigrid Zeilchenegger, der sagt eben, Kuhmilch ist kulturell wichtig und fragt dann auch zum Beispiel, also ich habe das jetzt aus Social Media ein bisschen nachvollzogen, er sagt zum Beispiel eben, Hafermilch kommt nicht von kleinbäuerlichen Betrieben, im Gegensatz zu Kuhmilch, und wird ja auch nicht in Hofläden verkauft, also böse. Was sagst du denn dazu?
Das ist ja immer eine sogenannte, wenn wir schon bei rhetorischen Tricks sind, falsche Dichotomie. Ich nehme das eine, mache es so natürlich, kulturell verankert und das andere ist dann böse industriell künstlich, obwohl gar nicht so viel Unterschied ist. Mhm. Also auch Kuhmilch, ich habe nachgeschaut, 90% der Kuhmilch in Österreich geht auch an Molkereien und Molkereien sind ja Industriebetriebe zur Lebensmittelverarbeitung, sind natürlich auch in der Wirtschaftskammer der Lebensmittelindustrie organisiert. Oh. Also natürlich sind Molkereien Industriebetriebe. Und die Milch durchläuft so viele Prozesse, selbst die Trinkmilch, die wird homogenisiert, die wird pasteurisiert, da gibt es schöne Schaubilder mit sehr vielen Verarbeitungsschritten. Also es ist überhaupt nicht so, dass die Milch einfach aus dem Euter kommen würde und dann wird sie sofort getrunken.
Direkt in die Flasche.
Und bis einmal so eine Kuh dort steht, sind ja auch so viele Prozesse geschehen. Also Hafermilch kann in der Basisversion jeder von uns machen. Ich nehme Wasser, ich nehme Hafer, Salz, Mixer, habe Hafermilch, aber Kuhmilch ist viel schwieriger nachzumachen. Und
muss erstmal eine Kuh herstellen.
Genau.
Und dann auf meinen Balkon stellen.
Also bis ich eine Kuh so gezüchtet habe, dass sie so viel Milch gibt, ja, sind Jahrzehnte vergangen. Natürlich ist der Hafer auch eine Züchtung, aber der leidet ja nicht an seiner Leistung.
Hast du den Hafer gefragt, Georg? Pflanzen haben auch Gefühle. Sei mal nicht so.
Der Hafer ist traurig, wenn wir immer so schlecht über ihn reden.
Genau.
Plus, ich wäre auch dafür, dass es in Hofläden Hafermilch gibt. Die veganen Menschen, die gehen ja dann eben zur Lebensmittelindustrie, weil die ja dann oft Innovationen macht. Weil ich habe das Gefühl, die Lebensmittelindustrie, die ist relativ unideologisch. Die denkt sich, wenn Leute das wollen, machen wir es halt. Aber jetzt Hafermilch per se abzulehnen, das empfinde ich als ideologisch. Mhm. Und wenn man eben die veganen Leute mehr im Hofladen haben will, wäre das doch eine super Sache.
Ja.
Weil jetzt finde ich halt Speck, Eier, Milch im Hofladen. Ich muss auch sagen, wenn ich so ein Hüttel sehe, bleibe ich meistens gar nicht stehen, weil es halt meistens für mich als Veganer eh nichts gibt. Mhm. Und in der Schweiz gibt es ja das wunderbare Projekt, ich bin wirklich ein großer Fan davon, Transformation, also Transformation und Farm, die quasi aus tierhaltenden Betrieben wieder erzeugende Betriebe machen, aber ohne Tiere. Mhm. Und da hat sich eigentlich sehr bewährt die Hafermilch im Hofladen. Mhm. Und es gibt auch in Österreich eine Milch von einer Brauerei, von Siegel, und der Slogan ist, nicht von der Kuh, sondern aus Salzburg. Und mit allen Rohstoffen aus Salzburg, cool, die eben aus einer Brauerei ist. Und die sagen, im Prinzip ist Hafermilch machen sowas wie Bierbrauen. Ich nehme quasi Getreide und löse Nährstoffe des Getreides im Wasser auf und, und habe dann ein Getränk. Und also die sagen, das kann man eigentlich auch aus einer Brauereitradition heraus sehen. Und Brauereien sind auch organisiert in der Lebensmittelindustrie. Mhm. Aber ich glaube, niemand würde jetzt sagen, dass Bier jetzt so hoch industriell ist und sich deshalb nicht trinken.
Guter Vergleich. Außerdem habe ich oft das Gefühl, dass die Landwirtschaft immer nur Kuhbauern eigentlich als LandwirtInnen akzeptiert. Also Schweinebauer geht noch, Geflügelbauer geht auch noch, aber Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, ne, das sind keine richtigen Bauern. Also die werden zumindest nie erwähnt. Ich höre das nie.
Und ich glaube, es ist auch in der Normalgesellschaft so. Wenn man die Augen schließt, denken viele, glaube ich, an den Bauer mit der Mistgabel im Kuhstall. Das ist so quasi der prototypische Bauer. Mhm. Auch die EU-Förderung, 85% der EU-Förderung gehen nämlich auch an die Tierhaltung. Mhm. Also wieso werden Pflanzenbauern wie Bauern zweiter Klasse eigentlich behandelt? Von ihrer eigenen Vertretung. Ja, da ist die Lobby scheinbar nicht so stark.
Mhm. Hoffentlich sind die auch in der NGO. Das fände ich cool. Ja. Sonst eigene NGO machen. Aber das bringt mich jetzt gerade zu dem nächsten ganz guten Punkt. Okay. Wir wollten ja eigentlich heute das vegane Steak von Planted essen gehen.
Oh Gott, erinnere mich nicht dran. Ich muss so immer noch weinen.
Oh Gott. Und zwar hat nämlich jetzt seit letztem Donnerstag Le Burger österreichweit, also das ist ja eine Kette, das Planted Steak im Angebot. Und wir wollten das heute essen gehen und das war einfach ausverkauft. Aber es ist ja eh eigentlich was Gutes, das heißt, es wird nachgefragt. Und das gerade in einem Schuppen, der 800 Leute am Tag abspeist. Also wurde uns gesagt, dass sie gestern 800 Leute verköstigt haben. Unfassbar. Kein Wunder, dass die uns das Steak wegmampfen. Also ganz klar, vor allem ganz neu, muss natürlich jeder ausprobieren. Aber trotzdem schade. Und dazu passend, Planted ist ja eine Firma aus der Schweiz, die eben regional und mit möglichst wenig Zutaten arbeitet. Georg, wir haben da vorher ein bisschen drüber gesprochen und da gibt es ein Problem, dass Planted irgendwie nicht genug Hülsenfrüchte aus der Region findet.
Genau, einerseits wird ja auch wieder vorgeworfen, vegane Erzeugnisse hätten zu wenig regionale Zutaten, im Unterschied zu Milch, im Unterschied zu Fleisch, weil aber einerseits ja Milch überproduziert wird. In Milch haben wir 160% Überversorgung in Österreich, wird sogar exportiert bis in die USA, bis nach China, aber Pflanzen haben wir zu wenig. Und natürlich wird dann eben auch zu anderen Produkten gegriffen. Dieses Erbsenprotein, das in sehr vielen veganen Fleischalternativen steckt, ist meistens aus Frankreich oder aus Serbien. Und Planted hat eben das Problem, dass es dass sie keine Hülsenfrüchtebauern finden in der Schweiz und dass es keine einzige Mühle gibt in der ganzen Schweiz, die das so herstellen würde, dass sie das verwenden können. Und ich kenne ja auch den Markus Dormer, Fleischermeister, der aber auch immer vegane Produkte herstellt, stellt alles handwerklich her, von Meisterhand sozusagen. Die Rezepturen sind meistens eigentlich dieselben. Und auch er sagt, es gibt kein Erbsenprotein aus Österreich. Also er muss quasi als österreichischer Veganfleischer quasi französisches Erbsenprotein kaufen. Könnte man ihn vorwerfen, ist er nicht regional, aber er hat einfach keine andere Wahl. Und da muss man echt nochmal drängen, bitte, bitte kümmert euch darum und befriedigt diese Nachfrage.
Ja, also eben, da finde ich es auch wieder witzig, sobald irgendwie die Produktion von tierhaltenden Betrieben runterfährt, gibt es einen riesen Aufschrei.
Genau.
Aber dass wir überhaupt so wenig Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte zur Verfügung haben in Österreich, das sind ja teilweise nur 1, 2, 3, 4, 5, 7 Prozent oder sowas. Dass wir da eine völlige Unterversorgung haben und alles importieren müssen, also jetzt nicht nur für Ersatzprodukte, sondern generell, das finde ich irgendwie, also ja, das ist wieder dieser Punkt, dass einfach immer nur von der Tierlandwirtschaft gesprochen wird und alles andere fällt völlig unter den Tisch.
Und es gibt jetzt auch wieder neue Ernährungsempfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die aber auch quasi immer in Österreich auch übernommen werden, die jetzt quasi noch weniger Fleisch empfiehlt, maximal 300 Gramm, aber sie sagen, man muss gar nichts und man soll sehr viel ersetzen mit Hülsenfrüchten.
Ja,
nur und ich war dann im Standardforum, wo ich immer gerne Kommentare lese und die waren gar nicht besonders böse, die meisten haben einfach nur geschrieben, ich kann mir das nicht vorstellen, jeden Tag Hülsenfrüchte zu essen, die kennen halt quasi Linsen mit Speck, Käferbohnensalat und das war's eigentlich. Mhm. Also man kennt kaum Gerichte mit diesen tollen Hülsenfrüchten.
Ja.
Also da ist auch wieder kulinarischer Nachholbedarf und das wäre vielleicht wieder ein Punkt für die vegane Kochlehre.
Mhm.
Dass man einfach sagt, wir entwickeln eine österreichische Küche, aber auch mit Hülsenfrüchten.
Ja.
Weil dann habe ich diese ganze Industriediskussion nicht, dann habe ich gesunde Lebensmittel und dann habe ich ja das Kochhandwerk.
Ja. Ja. Ich finde das ja so cool, dass Schärdinger, die Milchfirma, dass die einen Hummus aus Kichererbsen aus Österreich herstellen.
Genau, von Milchbauern angebaut.
Ja.
Und Schärdinger hat ja auch Hafermilch. Und das ist ja auch, dass die auch von Milchbauern.
Die trauen
angebaut.
Sich.
Genau. Und denen werfen sie es dann auch vor und die sind dann auch Teil der bösen Hafermilchindustrie.
Sind das auch Großindustrielle, oder?
Und da ist es sehr sinnvoll, weil Schärdinger ist teilweise eine Genossenschaft, also teilweise zumindest indirekt in Bauernhand. Und die waren sicher nicht freiwillig dafür. Also die wollten sicher nicht freiwillig Hafermilch verkaufen, aber haben sich dann berechtigterweise gedacht, bevor jetzt eben Industriebetriebe wie Alpro aus Belgien das übernehmen, quasi die Marktanteile, machen wir es doch einfach selber.
Ja, wäre ja intelligent.
Das zeigt aber ja auch, wie stark diese Nachfrage ist, dass selbst wenn man eigentlich nicht will, dass man es trotzdem dann anbietet.
Aber vielleicht wollten sie ja eh.
Genau.
Wolltet ihr eh? Sagt mal.
Klären wir das bei einem guten Glas Schärdinger Hafermilch.
Oh ja. Nächster geiler Punkt. Die Bild-Zeitung hat kürzlich getitelt: Wussten Sie das? In Veggie-Wurst steckt Tapetenkleister. Für diese Wurst musste kein Tier sterben. Aber auf der Zutatenliste steht Überraschendes. Manchmal will man eigentlich gar nicht so genau wissen, was sich da hinter all den Fremdwörtern und E-Nummern auf der Zutatenliste verbirgt. Besonders kurios, in vielen Veggie-Produkten steckt die Hauptzutat von Tapetenkleister. Georg, essen wir auch Tapetenkleister?
Ich muss es noch schlimmer machen. Wir essen auch alle immer wieder Fungizide und Leichenbalsamierungsmittel.
Um Gottes Willen.
Und das ist Natriumhydrogencarbonat.
Um Gottes Willen.
Und das ist einfach das Backpulver.
Ah?
Und da sieht man eben, manche Produkte haben sehr böse, chemisch klingende Namen, sind aber sehr einfache Verbindungen und werden in ganz alltäglichen Verbindungen hergestellt. Und ja, ich kann dieses Natriumhydrogencarbonat verwenden als Backpulver, als Triebmittel, aber das hat auch noch ganz viele andere Eigenschaften und wird auch von der Industrie eingesetzt. Oder auch Stärke verwende ich in jeder Küche zum Soßen eindicken, aber da kann man auch Klebstoff draus machen. Und ich sage ja auch nicht, die Rahmfisolen von der Oma enthalten Klebstoff, weil Stärke drinnen ist. Also das ist ein unsinniges Argument. Und, und Methylcellulose ist ein pflanzliches Produkt. Also es sind einfach Pflanzenfasern, die eine Art Gelbiss erzeugen. Also das hat dann beim Erhitzen, erzeugt das dann nochmal eine andere Bindung.
Also Tapetenkleister. Sag's doch einfach, Georg.
Es ist ein Bindemittel wie Speisestärke. Und ich denke mal, wenn wir in der Küche Speisestärke zum Soßenendicken verwenden, ist nichts dabei, wenn ich bei so einem Produkt auch was verwende, um ein passendes Mundgefühl zu verwenden. Und was ich dann traurig finde, das war ja in den letzten beiden Folgen, es gibt wirklich so viele Gründe für eine pflanzliche Ernährung. Im laut BOKU-Studie 70% besser fürs Klima. Jetzt haben wir wieder gehört, DGE kann auch gesundheitliche Vorteile haben, wenn man es richtig macht. Tierwohl sowieso. Und dann habe ich alle diese Vorteile und ich verzichte auf alle diese Vorteile nur wegen einer zu langen Zutatenliste, Also das finde ich wirklich absurd, wenn man quasi alles in die Waagschale wirft und das letzte Argument, was dann fürs Fleisch bleibt, ist dann Zutatenliste.
Nee, dann machen wir es nicht.
Und ich habe mal den Spaß gemacht und habe mir die legendäre Wiener Sachertorte, ich wohne ja auch in Wien, rausgesucht. Und die hat auch 15 Zutaten. Da lese ich dann so Sachen wie Säureregulator, Zitronensäure, Geliermittel, Pektin, Konservierungsmittel, Emulgator. Es ist auch
Emulgator
alles drin.
Emulgator klingt auch ekelhaft.
Also ich glaube, Leuten ist nicht bewusst, dass sie ständig solche Sachen essen, auch in Dinge, die als sehr traditionell wahrgenommen werden. Aber eigentlich nur bei veganen Ersatzprodukten wird es thematisiert. Ich sage ja nicht, dass es das Nonplusultra ist. Man sieht ja auch beim Goldblatt, es geht auch ohne. Man sieht beim Plantet, es geht mit Fermentation statt Methylcellulose. Also ist langfristig eh wahrscheinlich besser. Aber es ist auch kein Teufelswerk. Und es wird aber immer nur thematisiert, wenn es um vegane Produkte geht. Und das ärgert mich schon, weil eben diese ganzen Vorteile bestehen. Und die dann aus dem Fenster zu werfen wegen so einer Sache, finde ich einfach, ja, irrational. Sagen wir es, wie es ist.
Ist echt so. Auf ein Stück Tapetengleister.
Auf ein Stück Sojabohne aus der Steiermark.
Toller Tapetenkleister. Schöne Farbe haben sie dem verpasst. Den so an der Wand? Ja, pretty. Jetzt haben wir aber hier so Ersatzprodukte.
Ja.
Und dann gibt es ja aber noch dieses Laborfleisch. Das ist ja auch was ganz Gruseliges. Also das, ich meine, die Sachen, die sind ja auch alle so chemisch und so, haben wir jetzt. Okay, haben wir gesagt, ist nicht. Aber Laborfleisch ist ja wirklich böse, oder? Das wird ja, weiß ich nicht, da kommen irgendwelche Typen in weißen Mänteln, nehmen sie so eine Petrischale und tropfen irgendwelche komischen Sachen drauf und dann wächst so ein Tumor, oder? Und den sollen wir dann essen, oder was? Oder das ist ja grauenhaft. Und da habe ich jetzt auch kürzlich was Spannendes gelesen. Von ORF. Laborfleisch. Umfrage erzürnt Bauernvertreter. Eine Online-Umfrage zu Laborfleisch hat die heimischen Vertreter des Landwirtschaftssektors auf den Plan gerufen. Knapp 2/3 der Befragten hatten sich für die Zulassung solchen Fleisches ausgesprochen. Wie kann man nur? Wäh? Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, ÖVP, warnte davor, sich beim Essen in blinde Abhängigkeit internationale Großkonzerne zu begeben. Auch der Bauernbund zweifelte die Seriosität der Umfrage an und sieht darin eine Kampfansage. Georg, was soll das? Warum macht ihr das mit diesem Laborfleisch?
Ich bin eigentlich erstmal sprachlos. Das muss man auch sagen, die NGO, die diese Umfrage lanciert hat, hat null MitarbeiterInnen in Österreich. Ist auch erst seit kurzem in der EU. Also das ist jetzt keine große Lobbyorganisation, sondern wirklich eine NGO, die eben erkannt hat, die Vorteile von solchen Alternativprodukten.
Aha, eine NGO. Okay.
Da haben wir schon wieder.
Haben wir schon wieder die Großindustriellen, die mit ihren eigenen Interessen jetzt irgendwie Leute beeinflussen. Wie groß ist denn diese Interessensvertretung?
Es gibt null MitarbeiterInnen in Österreich von dieser NGO.
Ja, und diese Frage war ja auch total irreführend, oder? Wie kompliziert war denn die Frage?
Befürworten Sie die Zulassung von kultiviertem Fleisch? Ja,
voll
oder
irreführend. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich antworten soll.
Wenn es sicher ist und wohlschmeckend ist, ja.
Und aha, also es war nämlich schon in eine Richtung gemünzt. Ja, irreführend. Ganz klar.
Ein nicht zugelassenes Produkt würden die Leute sowieso nicht essen können. Deshalb
Das würde ihnen gar nicht gehen.
Außerdem haben es ja andere Länder schon festgestellt. Und wir haben ja auf allen Ländern der Welt dieselbe Physik. Also einfach völlig harte Fakten. Aber ich weiß es, ja. Aber wenn sowas in den USA zugelassen wird, wenn es in Singapur zugelassen wird, wieso jetzt nicht in der EU? Und dann ist auch so wegen der Umfrage. Das ist genauso wie eine Wahlumfrage gemacht. Nimmt man einfach ein repräsentatives Bild aus der Gesellschaft, das ist dann nach Alter, nach Bildungsgrad, nach Geschlecht, nach Urban, nach Land, alles ausgewählt. Man hat quasi also ein Mini-Österreich in diesen 1000 Leuten und 1000 ist eigentlich schon recht gut. Also sehr viele Wahlumfragen, die ihr seht in den Tageszeitungen, haben nur ein Sample von 500 Leuten. Also diese Umfrage ist eigentlich seriöser als viele Umfragen von großen Tageszeitungen zu einem der wichtigsten Themen, nämlich politischen Wahlen. Und ja, und Sie können ja selber eine Umfrage machen und schauen, was rauskommt. Also es gibt immer wieder Fragen, wo man sich einfach wundert, was rauskommt. Es gab in den USA die Umfrage, sind Sie für die Abschaffung von Schlachthöfen? Und 49% der Leute haben Ja gesagt.
Wow. Wow. Wussten die, was das bedeutet?
Man hat sogar gefragt, Schlachthöfe sind Einrichtungen, die dazu dienen, dass man Tiere tötet, um daraus Fleisch zu gewinnen. Und ja, dieses Ergebnis ist dann gekommen.
Okay, wow.
Also es ist sicher so, dass Umfragen solche Ergebnisse produzieren, aber das ist ja auch bekannt und das ist bei jeder Umfrage so und eben auch bei den Wahlumfragen, wo es aber dann im Großen und Ganzen dann ja schon stimmt.
Mhm.
Genau.
Was ich aber schon schön finde, ist, dass der Bauernbund sich auch endlich mal Gedanken ums Tierwohl gemacht hat. Und das finde ich echt schön zu hören, dass es auch endlich mal um Tierwohl gehen kann beim Bauernbund. Und zwar haben sie gesagt, das größte Problem, oder ich weiß nicht, ob sie gesagt haben, das größte Problem, aber ein Problem bei diesem Laborfleisch ist ja auch, dass fötales Kälberserum verwendet wird. Das heißt, da werden Babykühe abgestochen und denen wird das Serum entnommen, um eben das in diese Petrischalen reinzutropfen, damit dieses Labortumorfleisch endlich wachsen kann. Das ist ja nicht in Ordnung, Georg. Das kannst du doch als Tierschützer nicht befürworten.
Und ich glaube, da muss man eben stark unterscheiden, was ist Forschung und Entwicklung und was ist Produktion. Und natürlich die Forschung und Entwicklung von einem Lebensmittel, auch vom kultivierten Fleisch, findet im Labor statt. Aber das ist auch beim Bier so, das ist auch beim Joghurt so, das ist überall so. Und auch alle modernen Tierzuchtrassen sehen immer ein Labor. Also die Milch, die Leute, die Milch trinken am Tisch haben, gäbe es ohne dieses Labor nicht. Und auch diese modernen Tierzuchtrassen auch nicht. Zum Beispiel das Huhn, das überall verwendet wird in Österreich, dieses 737-Hybridhuhn, da gibt es sogar ein Handbuch dafür. Das ist quasi eine völlig artifizielle Rasse. Die können nur noch dieses Futter essen, die können sich selber nicht mehr fortpflanzen, die können nur noch ein paar Schritte gehen. Also eigentlich kann ich die wahrscheinlich gar nicht mehr Lebewesen nennen. Und wer redet darüber, ob das noch natürlich ist? Und da gibt es ja dann Elternzuchtlinien und Großelterntiere und es sind eben Hybridrassen. Und bei den Kühen gibt es ja auch so Sachen wie Embryonentransfer, dass man quasi die künstlich besamt, dann auch noch dafür sorgt, dass es oft Zwillinge sind und dann werden diese Embryonen ausgespült, werden diesen Kuhmüttern ausgespült und werden dann anderen Rindern eingesetzt. Das darf ich in Österreich machen. Jetzt ganz ehrlich, wie oft habt ihr schon mal davon gehört? Wie oft hat sich der Bauernbund gegen diese künstliche, tierfeindliche Technologie eingesetzt? Das wurde einfach völlig totgeschwiegen. Und dann ist es noch so beim Kälberserum, das wird und wurde nur im Anfangsstadium verwendet. Das ist einfach viel zu teuer auch, es ist viel zu schwankend, viele dieser Firmen haben sowieso Tierethik im Hintergrund und schließen das sowieso aus und das allerwichtigste Argument, es ist einfach zu teuer. Das wäre einfach nicht skalierbar, das zu machen. Also jedes fertige kultivierte Steak, jedes fertige kultivierte Faschierte, das irgendwann dann im Regal sein wird, hoffentlich in 10 Jahren oder so, wird ohne dem hergestellt sein. Also es ist einfach ein Nullargument, mit etwas zu kommen, was nur in einer sehr frühen Phase Thema war und schon jetzt haben manche Firmen das schon komplett verbannt aus ihrer Forschung. Genau, also dieses Thema kann man komplett vom Tisch wischen eigentlich.
Also wieder Nullnummer für die Argumente hier. Mensch.
Ja, also es ist einfach nur eine Verunsicherung.
Mhm. Aber jetzt habe ich ein Argument.
Jetzt kommt's.
Ich glaube, das haut jetzt trotzdem wieder alles vom Tisch. Also doch nicht vegan werden. Alles gut.
Jetzt laufe ich gleich weiter davon.
Ja, Georg, halt dich fest. Okay, alle deine Punkte valide, passt schon. Aber Laborfleisch ist doch trotzdem sicher viel energieintensiver, als wenn ich einfach eine Kuh töte, oder?
Es spart einfach, da gab es eine peer-reviewed Study, also die wirklich auch von Experten in dem Feld angeschaut wurde. Und da ist rausgekommen, dass dieses kultivierte Fleisch 90% weniger Land braucht beim Rindfleisch und auch über 90% besser ist aus Emissionsgründen, also Klimagasgründen. Natürlich ist es relevant, dass man Ökostrom verwendet, das ist schon wichtig, aber bei der Verwendung von Ökostrom ist es einfach sehr viel umweltfreundlicher. Und ich brauche gar keine Antibiotika. Das fällt einfach komplett weg.
Das ist natürlich ein ordentlicher Vorteil.
Auch in Vorarlberg war ja wieder dieser Antibiotika-Skandal. Ja. Es sterben in der EU jedes Jahr 30.000 Menschen an multiresistenten Keimen. Die nächste Pandemie wird, glaube ich, schon im Tierstall herangezüchtet.
Ja.
Und alle diese Probleme werden einfach völlig weg. Also auch das wird, ja. Also im Prinzip ist es so, man nimmt ein paar kleine Nachteile, oder die eigentlich so Babykrankheiten sind von dem und bauscht das dann riesengroß auf, negiert aber völlig alle Nachteile und die Nachteile des jetzigen Systems werden auch einfach gar nicht erwähnt. Also eigentlich ein klassischer Status Quo Bias. Quasi alles, was neu ist, ist schlecht. Ich schaue nur die schlechten Dinge von neuen Sachen an, schaue aber nicht die schlechten Dinge der bestehenden Sachen an. Dafür ist es eigentlich ein klassisches Beispiel.
Okay, also wieder Nullnummer auf dieser Seite hier. Okay, ich versuch's mal mit einem anderen Thema, das auch gerade sehr aktuell ist. Mal weg von den Kühen wieder. Beim VGT ist das jetzt auch gerade wieder Thema, und zwar die Neuaufrollung von diesem Vollspaltenbodenverbot. Es wurde ja erreicht, dass ein Verbot von Vollspaltenböden in der Schweinehaltung kommen soll. Also nochmal kurz zur Einordnung für die Leute, die jetzt hier zuhören und zuschauen. Vollspaltenboden ist ein Betonboden, der durchzogen ist von Spalten. Und unterhalb von diesem Boden befindet sich ein Güllebecken, wo eben der Kot und der Urin von den Tieren, die darauf leben, gesammelt wird. Und das ist eben ein großes Problem für die Schleimhäute von den Tieren, weil eben Ammoniakgase aufsteigen, die entstehen durch diese Gülle. Die Böden sind recht scharf, kantig und natürlich sehr hart, es ist Beton. Deswegen verletzen sich die Tiere eben, haben Wunden und eben auch durch dieses Wundliegen, durch dieses Liegen auf hartem Boden entstehen auch großartige Krankheiten. Also und Husten tun ganz viele. Also es ist ein großes Problem und man weiß auch, dass ein Viertel der Schweine allein durch diese Haltungsart schon sterben, bevor sie überhaupt zum Schlachthof kommen. Also an der Haltung sterben ein Viertel dieser Tiere. Und das ist schon extrem viel. Und deswegen ganz verständlich, dass Tierschutzvereine, nicht nur der VGT, sondern ja viele andere auch, lang gefordert haben, dass das verboten wird. Dann kam das Verbot, aber halt mit einer Frist bis was, 2040, oder?
2040 und für Betriebe, die noch neu gebaut werden, ein bisschen verändert sind, sogar 23 Jahre, also bis 2050 hinaus, hätten die Bestand haben sollen.
Krass. Und das ist ja auch kein richtiges Verbot von Betonböden, sondern es sind einfach nur ein paar weniger Spalten drin dann, oder?
Das ist eigentlich auch ein guter Mythos. Also man spricht dann von strukturierten Buchten, aber die Struktur besteht darin, dass ich auf zwei Drittel der Fläche 20% Spalten habe und auf dem anderen Drittel 10% der Spalten. Das heißt, ich habe einen Vollspaltenboden
und einen Halbspaltenboden.
Aber eigentlich ist beides Spalten. Also eigentlich habe ich wie so ein Muster. Super. So wie wenn ich zwei verschiedene Fliesenarten reingebe, dann ist es aber trotzdem ein reiner Fliesenboden. Und so gebe ich zwei verschiedene Spaltenarten rein, aber dadurch bekommen sie keine Struktur. Ja. Struktur hieße ja etwas, wo du weich liegen kannst als Schwein, etwas, wo du dich beschäftigen kannst als Schwein. Mehr Platz auch, dann kann man verschiedene Funktionsbereiche anlegen. Auch das wäre eine gewisse Struktur. Aber einfach nur zwei Arten von Spalten ändert gar nichts. Wir haben auch jetzt versucht, Wissenschaftlerinnen zu fragen, ob sie da Gutachten erstellen möchten. Das ist das sogenannte dänische System, auch Tierquälerei ist. Und die haben gesagt, eigentlich ist das so ähnlich von dem Vollspaltenboden, da brauche ich keine neuen Studien. Okay. Sie haben mir gesagt, wir können einfach alle Studien und alle Gutachten vom anderen eins zu eins auf das übertragen. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wieso lasse ich das jetzt nochmal neu bauen? Wieso nenne ich das Vollspaltenbodenverbot, wenn eh klar ist, dass es keinen Unterschied macht? Also wenn man schon umbaut, dann soll es ja einen Unterschied machen, weil dann ist, sonst ist ja klar, da kommt keine Ruhe rein. Der Sinn von diesem Ding ist ja auch, dass das quasi so dann ein paar Jahre lang die Tiere wirklich halten können aus Sicht der Landwirtschaft. Wenn das einfach der Bevölkerung immer noch nicht passt, wird es in ein paar Jahren wieder ein Verbot geben und wieder ein Verbot geben. Eben. Und dann kommen die nie zur Ruhe. Also wieso macht man nicht gleich ein gescheites Verbot, das länger als ein paar Jahre Bestand haben wird und das nicht gleich wieder vom Höchstgericht aufgehoben werden wird.
Weil das ist ja auch der Grund, wieso dieses Verbot aufgehoben wurde.
Die Übergangsfrist war zu lang.
Ja.
Und wir haben immer davor gewarnt, aber man hat es einfach weggewischt und war dann ganz schockiert. Ein Branchenvertreter hat dann vom Dolchstoß für die Schweinebranche gesprochen dadurch. Ach Gott. Und ja, macht euch einfach eure Gesetze gescheit.
Ja.
Das war einfach Neuland für die, dass quasi mal die Sicht der Tiere gerichtlich vertreten wird. Mhm. Ja, wenn das passieren würde, würden sehr viele Gesetze fallen. Ja. Momentan ist es wirklich sehr, sehr unfair.
Was ich auch spannend fand, ich habe dazu ein Video gesehen von jemand von den Jungbauern Niederösterreich.
Ein Blockbuster.
Er hat auch jetzt zugegeben, was ja eigentlich die ganze Zeit irgendwie nicht offen lag, dass dieses Gesetz gemeinsam mit der Bauernschaft entstanden ist, oder? Also mit den BauernvertreterInnen, mit dem Bauernbund. Und da ging es nicht darum, dass das Gesundheitsministerium das mit dem Landwirtschaftsministerium gemeinsam gemacht hat, dieses Gesetz, sondern das Gesundheitsministerium mit dem Bauernbund und den BauernvertreterInnen. Und das finde ich ja auch immer wieder interessant, dass das wurde versteckt und jetzt ist es klar. Und das höre ich bei vielen Gesetzen durch, dass einfach die Lobby da mitentscheidet.
Genau, und es gibt ja auch nur noch 10.000 Haupterwerbsschweinebauern. Im Gegensatz dazu lehnen 90% den Vollspaltenboden ab. Also muss man schon sagen, wen vertritt man da eigentlich?
Mhm.
Oder es gibt 3% von Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, aber im Parlament sind es 15%. Also die Landwirtschaft hat natürlich viele Probleme, aber man kann eigentlich objektiv sagen, dass sie überrepräsentiert ist, politisch. Und ja, scheinbar hat der Bauernbund den Eindruck, dass quasi das Landwirtschaftsministerium ihnen gehört.
Mhm.
Und de facto war ja auch der Bauernbund seit 1986 jedes einzelne Jahr im Landwirtschaftsministerium mit dieser ganz kurzen Pause der Übergangsregierung. Sonst haben die das quasi gepachtet. Und das finde ich auch schon problematisch, dass man so diesen Anspruch daran stellt, quasi das Ministerium gehört eh uns und dass es gar keinen Unterschied mehr gibt zwischen Bauernbund und dem Ministerium. Das eine ist halt Interessensvertretung und das andere sollte ja alle Menschen mit einschließen. Ja. Aber das macht es eben leider gar nicht.
Ja. Ja, und ich finde, das verdreht auch dann die Diskussion immer ein bisschen. Weil Sie sprechen dann von Demokratie und sagen, naja, das wurde ja so entschieden, also muss das ja passen. Aber eben, wie du gesagt hast, der Großteil der Menschen möchte ja eine bessere Tierhaltung.
Viel besser als sie jetzt ist.
Ja.
Und viel schneller.
Und dann könnte man das doch machen, bitte einfach. Ja, also sowas ärgert mich immer sehr. Was dieser Mensch auch in dem Video gesagt hat, ist, dass Vollspaltenböden doch so hygienisch sind. Also, dass sie leicht zu reinigen sind, dass sie auch einfach zu handhaben sind für den Bauern, die Bäuerin. Was ja auch heißt, die müssen nicht den ganzen Tag da drin stehen. Also ich verstehe es, dass es das einfacher macht, aber es geht ja um die Schweine, würde ich sagen. Was sagst du dazu, dass das hygienisch ist? Also es widerspricht ja irgendwie auch diesen Zahlen, dass ein Viertel der Tiere an der Haltung schon sterben.
Ja, da ist es interessant. Jedes einzelne Video, das von der Bauernschaft gezeigt wird oder das für die TV-Kameras präpariert wird, zeigt wirklich einen komplett geputzten Vollspaltenboden. Und jedes der Videos vom Verein gegen Tierfabriken zeigt einfach einen extrem zugekoteten Boden. Dann sagt man aber, unsere Videos werden manipuliert.
Wie macht ihr das? Kommt ihr da mit Eimern voller Kot oder schippt ihr das unten aus der Güllegrube raus und schüttet es dann drüber oder wie funktioniert das?
Wobei der Unterschied eben ist, man weiß nicht, wie viele Stunden die das vorher sauber gemacht haben. Mhm. Bei den Videos, die wir bekommen, ist es einfach eine Momentaufnahme, wo natürlich nichts präpariert wurde. Und wie du gesagt hast, man kann da ja auch einfach nicht Kot reingeben. Man sieht auch auf den Aufnahmen, wie vertrocknet das ist. Und man lobt ja auch den Vollspaltenboden deshalb, weil die Schweine sich ja selber ausmisten würden. Aber das geht ja nur dadurch, dass die Schweine ständig am eigenen Kot stehen, ständig im eigenen Urin stehen. Und das widerspricht dieser Behauptung, dass es sauber wäre. Also man könnte ihn reinigen, das wird aber in der Praxis nur gemacht zwischen den Mastdurchgängen oder wenn halt Kameras kommen. In der Praxis schaut er eben so aus, wie auf den Videos, die wir immer veröffentlichen, zugekotet, weil das eben Teil des Dings ist. Und man sagt dann auch, ursprünglich wurde der Vollspaltenboden ja als so positiv gesehen und jetzt wollt ihr ihn schlecht reden. Ja, er wurde als positiv gesehen für die Landwirte. Also für die Landwirte war es eine Erleichterung, aber da war die Sicht der Tiere einfach noch egal in den 80er Jahren. Da hat man das einfach gesehen als eine Fabrik wie jede andere, die man halt optimieren kann. Da war einfach das Tier null Thema. Und jetzt wissen wir halt viel mehr über diese Schweine. Und dieses neue Wissen müssen wir dann auch gesetzlich abbilden. Und jetzt haben wir 90%, die dagegen sind. Und auch das müssen wir abbilden. Also es kann ja nicht sein, dass wir dieselben Gesetze haben bei der Schweinehaltung wie vor 50 Jahren, obwohl alles sich seitdem geändert hat.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, genau. Ja, die Menschen haben sich geändert, das Wissen über die Tiere hat sich geändert. Wir wissen ja auch, dass Schweine sehr empfindliche Nasen haben, also wie Hunde. Und für die muss das ja Hölle sein, die ganze Zeit diesen Gestank zu riechen. Also wer schon mal in so einem Stall war, ich habe mir das auch schon von innen anschauen dürfen, es ist furchtbar. Also und diesen Geruch, den kriegt man auch aus der Kleidung tagelang nicht mehr raus. Das stinkt wie, weiß ich nicht, in der Metzgerei, keine Ahnung, und also eine Mischung aus Metzgerei und Klo. Also furchtbar. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das angenehm ist, da drin zu arbeiten. Also jetzt auch mal aus der Sicht von Bauern und Bäuerinnen gesprochen. Wenn das mein Arbeitsbereich wäre, diese geschlossenen Hallen, oder also wo die Fenster entweder zu sind oder irgendwie zugestellt, oder es ist halt auf jeden Fall dunkel. Und dazu dieser Gestank und dieser Dreck überall und die gestressten Tiere. Ich könnte da nicht arbeiten. Und das haben auch mir Menschen bestätigt, die dann umgestellt haben auf Strohhaltung, die das Vollspaltensystem rausgeräumt haben, die Wände rausgebrochen haben, die Fenster vergrößert haben und sowas. Die haben gesagt, die Schweine sind glücklicher und sie auch. Es macht ihnen mehr Spaß, da drin zu arbeiten. Sie können besser atmen und sie sind auch stolzer drauf, weil sie können es herzeigen. Also das muss ja auch ein Stress sein, wenn ein ORF oder irgendwer anfragt, hey, dürfen wir bei euch drehen? Und dann musst du sagen, nein, weil es sieht voll aus bei uns. Ich müsste jetzt erstmal eine Woche lang putzen.
Ich habe vor ein paar Wochen quasi eine Art Interview geführt mit einem Weinviertler Landwirt, der auch mit vielen Schweinebauern in der Landwirtschaftsschule war. Und er hat einen schönen Satz gesagt, so quasi, als die Bauern aufgehört haben, ihre Ställe herzuzeigen. Also meint er, bis in die 80er war es normal, dass man allen Leuten, die beim Stall waren, den Stall zeigt, dann kommt der Vollspaltenboden und dann hat man tatsächlich aufgehört, den herzuzeigen, weil es nicht mehr herzeigbar war.
Verständlich, weil...
Ja.
Buh. Ich fand das auch interessant, in dem Tatort, es schauen ja Menschen sonntags gerne Tatort.
Soll es geben. 10 Millionen haben ihn gesehen.
Ja. Und es gab eben jetzt auch im Herbst war das, oder? Einen Tatort, der Tierschutzthemen gezeigt hat. Mit einem Verein, der vorkam, der relativ ähnlich irgendwie wie der VGT gewirkt hat. Eben auch mit Straßenaktivismus und sowas. Und da wurde eben auch ein Vollspaltenbodenstall gezeigt und der war halt auch sauber. Und da waren halt, was mir nämlich auch gefallen ist, auch jüngere Schweine drin. Also das waren noch nicht diese großen Kaliber, die schon länger da drin leben, sondern wohl recht frische Schweine.
Ja, achtest mal darauf, wenn es Medienbilder gibt aus so Vollspaltenbetrieben, es sind quasi fast immer jüngere Tiere, weil die einfach noch besser ausschauen. Und wenn es dann zum Ende hingeht, wird es immer schlimmer und schlimmer. Und man muss auch davon ausgehen, es ist ja auch legal, Tiere notzutöten. Also ja. Wir haben auch Videos bekommen von so Betrieben, wo dann es sich diese Rundgänge gibt, teilweise nur zweimal am Tag 10 Minuten. Also wie du sagst, länger sind die da auch gar nicht mehr drin, wenn man es länger nicht mehr aushält. Und dann auch immer wieder auch dann die Tiere dort töten. Also man muss davon ausgehen, alle Tiere, die schwer verletzt waren, wurden eh vorher getötet, bevor es solche Aufnahmen gibt. Deshalb sind die authentischen Aufnahmen umso wichtiger, weil das halt auch dazu gehört.
Ja.
Ja.
Nochmal zur Erinnerung, 1/4 der Schweine sterben innerhalb dieser Haltung, bevor sie überhaupt zum Schlachthof gebracht werden sollen.
Und der Betrieb im Tatort war auch ein sogenannter Tierwohlstall mit Außenbereich. Mhm. Und man sieht, alle Aufnahmen waren außen, aus drehtechnischen Gründen, aber auch, weil sich kein Bauer einfach gefunden hat, der einen Vollspaltenbodenbetrieb herzeigen wollte.
Mhm.
Und das ist auch ein bisschen so ein Trick. Die Leute glauben, aha, das ist die industrielle Schweinehaltung.
Mhm.
Aber in Wahrheit ist das schon eine stark verbesserte Tierhaltung mit nur 1-2% Marktanteil. Also 95% der Schweine leben schlechter als die Schweine, die man in diesem Tatort sieht.
Und da denkt man sich schon,
Genau.
Ja.
Also auch da aufpassen. Also Außenbereich ist niemals Mindeststandard. Wenn ihr einen Schweinestall seht mit Außenbereich, ist es immer schon ein erhöhter Standard.
Ja.
Genau.
Was ich auch interessant fand, als ich noch beim VGT gearbeitet habe, wenn Menschen mir Tierschutzprobleme gemeldet haben, die Schweine betroffen haben, dann waren das immer nur die besten 0,02% der Schweinehaltungen, weil das waren eben Schweinehaltungen, die draußen stattfinden. Und das war dann in einem Fall zum Beispiel ein Betonaußenbereich, auf dem sich halt Kot gesammelt hat und wo die Schweine draußen waren. Und das wurde mir gemeldet, boah, das kann nicht legal sein, weil die Tiere sind total dreckig, da muss man was machen. Und dann musste ich auch sagen, du, das ist das Höchste, fast das Höchste der Gefühle, was du finden kannst. Was soll ich da jetzt machen? Weil diese geschlossenen Betriebe, die kannst du nicht sehen.
Genau. Das hat auch der Weinviertelbauer gesagt. Einerseits das nicht mehr herzeigen und dann war es von außen nicht mehr einsichtbar.
Ja.
Und dann konnten sie quasi machen, was sie wollten. Dann war die Öffentlichkeit ausgesperrt.
Ja. Und jetzt nochmal zurück zu dem positiven Punkt. Der Großteil der Bevölkerung wäre dafür, das anders zu machen. Und Bauern, Bäuerinnen wären sicher froh drüber, auch eine angenehmere Arbeitsumgebung zu haben, wenn es abgegolten wird. Und da sich das ja der Großteil der Bevölkerung wünscht, kann die Politik doch sagen, passt, machen wir das so, drehen wir die Subventionen rum. Wer sich jetzt dazu umstellen möchte, kriegt Kohle. Die es nicht machen wollen, ihr arbeitet eh am wirtschaftlichen Maximum für euch. Also ihr kriegt nichts mehr an Subventionen. Passt.
Absolut.
Ich meine, ich weiß, das habe ich jetzt super easy runtergebrochen. Jetzt werden Bauern und Bäuerinnen, die zuhören, sagen, ah, guck, die hat keine Ahnung. Ich habe das jetzt auf easy runtergestellt, damit die jetzt hier zuhören, irgendwie mitkommen. Du kannst es vielleicht nochmal etwas professioneller formulieren. Du bist ja unser Gast.
Es gab eine interessante Studie, die sich eben angeschaut hat, welches Tierhaltungsmodell ist wie teuer bei den Schweinen und hat aber auch die Subventionen mit einbezogen. Und dann hat sich herausgestellt, das sogenannte TW100, das steht für Tierwohl 100, das heißt, die Schweine haben 100% mehr Platz, also doppelt so viel Platz, haben einen Außenbereich, haben Streuenstreu, werden nicht kupiert, also der Schwanz wird nicht abgeschnitten und werden auch nicht kastriert, ohne dass man eine Schmerzausschaltung macht. Plus das Soja ist auch nicht genetisch verändert, kommt auch nicht aus dem Regenwald. Und das kostet dann mit allen Förderungen nur 35 Cent mehr pro Kilo Schweinefleisch.
Und kurzer Schnitt dazwischen. Und dazu muss man sagen, das ist eine Besonderheit. Schwänze nicht abschneiden wäre schon wow. Und dazu muss man sagen, das ist in der EU ja eigentlich verboten.
Seit 1991, länger als ich lebe, ist es schon verboten. Es wird aber routinemäßig gemacht.
Ja.
Also Kenner gehen davon aus, dass 95% der Schweine routinemäßig schwanzkopiert werden.
Mhm.
Da hatten wir auch einen Fall in der Steiermark. Ein Mester hatte kopierte Schweine. Wir haben ihn angezeigt, dass er verboten ist. Und dann hat die Bezirkshauptmannschaft gesagt, also die Behörde, in Deutschland wird man sagen, der Landkreis, naja, wir können dem Messer nichts vorwerfen, es gibt ja nur kopierte Schweine, obwohl er das routinemäßige Abschneiden verboten ist. Dann, ja, turns out, 2 Wochen später haben wir Bilder veröffentlicht, Aufnahmen aus der Zucht. Und das war aber derselbe Betreiber. Also die Behörde wusste, dass derselbe Betreiber den Schweinen die Schwänze abschneidet, sagt aber 2 Wochen davor, wir können ihn nicht verfolgen, weil das muss ja der Züchter machen und nicht der Mester. Obwohl Züchter und Mester,
selbe Person,
es sind halt 2 verschiedene GmbHs, mhm, aber von derselben Person.
Mhm.
Genau. Also da sieht man auch, der Vollzug funktioniert nicht. Also selbst die Gesetze werden nicht immer so ausgeführt, wie man sie im Papier jetzt liest. Also deshalb auch immer aufpassen, wenn jemand davon sagt, die Gesetze wären schon zu hoch. Oft werden die ja nicht voll erfüllt und werden nicht so ausgelegt, wie man das gern hätte, weil es ja dann Verordnungen gibt, die Gesetze genau regeln. Und da gibt es dann leider eben diese Ausnahmen oder diese Verwässerungen.
Mhm. Und noch ein zweiten Punkt, den du zu TV 100 gesagt hast, dass kein Gensoja aus dem Regenwald dabei sein darf in der Fütterung. Also auch das ist absoluter Standard, dass Schweine dieses Gensoja aus dem Regenwald bekommen. Und das wird ja nicht deklariert. Also wenn du normalerweise ein Maisprodukt kaufen würdest oder Sojaprodukt mit gentechnisch verändertem Mais oder Soja, würde das draufstehen und dann würdest du es nicht kaufen, weil das ist eben bei uns, du musst es draufschreiben. Aber wenn die Tiere das gegessen haben und nachher isst du das ein Produkt, das aus dem Fleisch von diesem Tier besteht oder aus den Eiern, der Milch, wie auch immer, dann steht es plötzlich nicht mehr drauf. Und auch das finde ich wieder interessant, wieso man da nicht ehrlich sein kann.
Oder wenn ich in ein Produkt Methylcellulose reingebe, muss es draufstehen.
Mhm.
Aber wenn ich jetzt einem Schwein zum Beispiel B12 füttere, muss es nicht draufstehen. Mhm. Die Antibiotika stehen auch nicht drauf. Man stelle sich vor, es gäbe ein veganes Fleischalternativprodukt, wo Antibiotika in den Zutaten drinnen wären. Also niemand würde das kaufen. Aber im Fleisch kaufen es eben so viele Menschen. Also da verstehe ich auch nicht, wieso das nicht mehr gekennzeichnet wäre. Weil dann wäre auch die Zutatenliste länger. Also wenn alles, was der Schwein bekommen hat, einfach drauf wäre, hätte auch das Fleisch diese lange Zutatenliste.
Das ist zum Beispiel was wir aufzeigen in unserem Food Waste Workshop. Wer den für Schulen buchen möchte, wir kommen gerne zu euch und erklären euch das. Wir haben da ein Spiel entwickelt, wo wir genau das aufzeigen. Da fragen wir, okay, woraus besteht ein Erdbeerjoghurt, woraus besteht ein Chicken-Burger und woraus besteht ein Soja-Plant-Based-Burger. Und klar sagen die Kinder dann zuerst, naja, die Zutaten, also halt Joghurt und Erdbeere, bei dem anderen halt Chicken und beim anderen halt Soja. Okay. Und dann sagen wir aber, naja, aber was müssen wir denn machen, damit wir diesen Chicken-Burger haben? Was müssen wir denn machen, damit wir Joghurt produzieren können? Und dann kommen eben diese ganzen Rohstoffe aus der ganzen Welt dazu, die da hingekarrt werden müssen nach Europa und dann startet erst der Produktionsprozess. Und dann machen sie alle große Augen. Ja, ich würde sagen, machen wir ein Wrap-up, oder? Das war's. Wir falten das Brötchen zu. Zum Schluss immer noch ein paar lustige Sachen.
Das brauche ich jetzt eh nach diesen Sachen.
Jetzt war mal wieder sehr negativ, gell? Meine Güte, du. Okay, mach mal was Hübsches. Wir kommen zu den Word-Rap-Fragen, die wir immer am Ende haben.
Jetzt darf ich aber wirklich nur ein Wort sagen, oder?
Den Satz vollenden.
Ach so.
Genau. Milch ist?
Kein Naturprodukt.
Mhm. Es sei denn, es ist?
Es wäre jetzt billig, Pflanzenmilch zu sagen. Ich würde einfach sagen, es ist eine irreführende Gegenüberstellung.
Ja.
Es ist beides auf eine gewisse Weise künstlich, muss aber deshalb nicht schlecht sein.
Ja, voll.
Genau. Schaut euch einfach an, wie ist es für die Tiere, wie ist es für eure Gesundheit, wie ist es fürs Klima. Das sind die Dinge, die wirklich zählen.
Ja. Und Geschmack vielleicht auch ein bisschen.
Geschmack, ja.
Fleisch ist?
Kein Stück Lebenskraft.
Cool.
Plus ein alter Tierrechtsspruch ist, Fleisch ist ein Stück ermordetes Tier. Mhm. Es hat gelebt, geatmet, so wie wir.
Mhm.
Eine klassische Tierrechtsparole.
Kennt man von Demos.
Habe
ich auch schon
Demos
gerufen.
Ja.
Methylcellulose.
Ist in Tapetenkleister enthalten, ist aber nicht Tapetenkleister per se.
Fürs Klima sollte
man möglichst pflanzenbasiert leben.
In Zukunft wünsche ich mir
eine Welt ohne Tierausbeutung.
Schön. danke, Georg, für deine Zeit und deine tolle Expertise wieder mal. Ich glaube, wir haben spannende Themen besprochen heute, hoffentlich einiges aufklären können. Wer dem Georg nicht glaubt, was ja okay ist, wie gesagt, man darf Leuten, die im Internet irgendwas erzählen,
nichts glauben.
Auch nicht, genau, nicht einfach alles glauben, das wäre nicht gut. Wir verlinken die Studien wieder drunter, da hast du uns mitgebracht. Vielen Dank dafür. Also schaut die euch gerne an, macht euch ein umfassendes Bild und Ich hoffe, ihr stimmt dann dem Georg zu. Ansonsten sehen wir uns bei Landwirtschaftsmythen Teil 4 sicher auch in ein paar Monaten wieder. Es gibt sicher wieder coole Argumente zum Entkräften oder vielleicht auch mal zustimmen. Wäre auch mal schön, wenn mal was zum Zustimmen wäre. Genau, also gerne. Und sehr gerne hinterlasst uns auch ein Like und folgt uns. Und das sagen wir, wie gesagt, nicht, weil wir so egoistisch sind und so selbstverliebt, dass wir einfach das mega toll finden, wenn uns wer liked. Sondern es geht hier ja um wichtige Themen, die wir der Welt zeigen wollen, um Aufklärung. Gerade heute in unserer Desinformationsgesellschaft ist Aufklärung unfassbar wichtig. Also teilt das weiter, schickt's Freunden, Freundinnen in der WhatsApp-Gruppe mit der Familie, wenn wieder jemand irgendwas erzählt hat. Schickt einfach den Podcast da rein oder auch einfach nur den Link von der Studie. Aufklärung ist wichtig. Gut, danke euch und macht's gut. Bis bald. Wir essen noch ein bisschen nicht Tapetenkleister, sondern einfach Methylzellulose mit leckeren anderen Zutaten drumherum.